Aber möglicherweise auch, dass wir effizient arbeiten. Denn es wird sehr, sehr viel Arbeit, das wissen Sie alle noch viel besser als ich wahrscheinlich, gerade in Mobbing-Intervention und Mobbing-Prävention reingesteckt. Und wenn man sich die PISA-Daten anguckt, dann denkt man sich, ja, so richtig was raus, was uns zufriedenstellt, kommt ja dann vielleicht doch nicht. Es scheint sich ja nicht wirklich zu verändern. Das heißt, Effizienz ist gefragt und auch eben bedeutsam zu gucken, wo machen wir Fehler, wo haben wir was übersehen, wo ist unsere Perspektive zu eng, wo geht sie zu weit nach unten in die Tiefe, wo geht sie zu weit nach oben. Ich muss mich nochmal entschuldigen, bevor wir die Frage, was ist Mobbing, beantworten. Ich werde mir erst nochmal erlauben, weiter vom Opfer zu reden, aber nur ganz kurz. Denn Betroffene sind beim Mobbing tatsächlich alle. Ich bin mir nicht sicher, ob das Opfer als der oder die Leidentragende nicht tatsächlich eine ganz, ganz beschissene, Entschuldigung, Rolle hat. Ich möchte aber trotzdem eigentlich es aus diesem Vortrag und auch aus der Idee, wie müssen wir für Prävention denken, rausnehmen. Dass Kindeswohl etwas ganz Bedeutsames ist, das steht völlig außer Frage, das ist außerordentlich wichtig. Nur, es gibt viele Studien, die sagen oder immer wieder fragen, ja, wir müssen mit denen über Moral und so weiter und so fort reden. Das wissen die von ihnen, die Kinder haben, die wissen, dass Kinder zumindest auf der Ebene des moralischen Entscheidens echt gut drauf sind. Schwieriger wird es bei moralischer Motivation. Die ist sehr stark kontextabhängig. Auch das wird Ihnen hier und da aufgefallen sein. Aber diese Frage dessen, was ist richtig oder falsch, das ist denen in der Regel klar. Und es gibt tatsächlich zwischen den Mobbingrollen keinen Unterschied. Das heißt, es ist nicht so, dass die Täter da schlechter sind als ihre Verstärker oder ihre Assistenten oder dass die Verteidiger da besser sind. Das heißt, die Frage ist, rennen wir da nicht offene Türen ein, wenn wir da jetzt versuchen, noch mit einer moralischen Keule sozusagen einmal draufzugehen? Ich würde Ihnen gerne eine Alternativperspektive anbieten, die sehr gut fundiert ist, mit sehr langjähriger Forschung, in dem Fall nicht von uns, sondern von Terry Moffitt, und Ihnen auch noch ein anderes Modell vorstellen. Und nehmen Sie das alles als Denkmodelle. Diese Dinge kann man zum Teil bei uns auch schon nachlesen, um einfach zu gucken, brauchen wir für Mobbing-Intervention und Prävention nicht die Freiheit, verschiedene Brillen aufzusetzen, um es richtig zu erfassen, was da gerade los ist und wo man ansetzen kann. Also, was ist Mobbing? Das Bild ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Es gibt einen unerschöpflichen Fundus, wenn Sie bei Google nachgucken und die Zeitungen sind auch wieder unerschöpflich. Und jedes Mal denke ich mir wieder, ja klar, toll, super, damit haben wir es einfach mal festgelegt. Mobbing ist, auch wenn ich der Frau Kolloda hier explizit widerspreche, kein Konflikt. Und es kann möglicherweise im Konflikt starten, aber es ist immer die ganze Gruppe betroffen. Und aus der Arbeits- und Organisationspsychologie wissen wir sogar schon sicher, dass es mitunter nicht mal eine Beziehung zwischen Opfer und Täter gibt, sondern das Opfer ganz einfach der Kollateralschaden der Bestrebungen des Täters ist. Das wird in Kauf genommen. Weshalb wir, deshalb die Frage, oder ist das Mobbing, diese Perspektive auf Mobbing einnehmen. Das war nicht unsere Idee. Peter, ich glaube, du warst sogar involviert. Tina Salmivalli hat das 1996 publiziert, den Participant Role Approach oder Mitschüleransatz haben Sie sicher auch schon gehört, der tatsächlich sagt, wir gucken doch bitte mal, was in der Klasse eigentlich los ist. Und um ganz kurz die Rollen zu identifizieren, das ist das böse Täterlein. Hier haben wir das sind die Verstärker. Das sind die, die sich also nicht die Hände schmutzig machen, aber sehr wirksam sind, indem sie Beifall klatschen und anstacheln. Ganz interessant, während der Bankenkrise hat ein Kollege, ich glaube aus der Soziologie, eine Studie gemacht und hat Banker befragt. Und da gab es eine Truppe, die wir heute als Verstärker bezeichnen würden. Die haben gesagt, wenn die Normen, also wie gesagt, Bankenkrise, da ist ja so einiges richtig schief gegangen, um es mal ganz harmlos auszudrücken. Wenn die Regeln hier so sind, dann will ich zu den Gewinnern gehören. Was ist an dem Satz spannend? Die haben nicht gesagt, ich will nicht zu den Verlierern gehören, sondern die haben gesagt, ich will zu den Gewinnern gehören. Das heißt, es geht also auch bei diesen Kollegen hier um Macht und nicht selten ist es so, dass wenn der Täter als eine vermeintlich positive pädagogische Idee aus der Klasse genommen wird, aus dieser Truppe hier jemand nachrückt, weil das sind so ein bisschen die nützlichen Idioten, die haben keine Führungsfähigkeiten, das sind die Assistenten, auch den meisten von Ihnen bekannt, noch aus der eigenen Klasse oder wenn Sie über Ihre Klasse, die Klasse Ihrer Kinder hören, die machen einfach, entschuldigen Sie, jeden Scheiß mit. Die sind eigentlich aggressionsaffin, die nehmen schon mal den Füller und versenken ihn im Klo. Oder die fangen den Rucksack auf und plupp fliegt aus dem Fenster. Oh, wie konnte das passieren? Und natürlich war der Täter nicht schuld. Ja? Gut, dann haben wir die Person, über die wir jetzt nicht weiter nicht mehr reden wollen, erst und sie dabei, wie gesagt, nicht ganz aus dem Blick verlieren, aber bezüglich dieses Ansatzes. Wir haben hier die Truppe der Verteidiger, ungefähr 25% in einer Klasse. Die sehen was und machen was. Mitunter sagen Verteidiger, und auch das werden Sie aus Ihrem Freundeskreis kennen, oh, da habe ich erst gehandelt und dann nachgedacht. Ja, aber die machen auf jeden Fall was. Und dann haben wir hier diese Truppe von Außenstehenden. Und die würde ich gerne in den Fokus rücken. Und dazu würde ich Ihnen gerne auch Daten präsentieren. Die sind nämlich auch 25-30% und da eine ganz wertvolle Ressource für Prävention, aber auch für Intervention. Und die sind zu aktivieren. Man muss nur wissen, wie. Und natürlich kommt hier das Thema Zivilcourage rein, was übrigens immer eine ganze Klasse lernt bei guter Prävention. So, also es ist beides, es ist nur eine Frage. Das ist das, was man sieht, wenn man sozusagen in die Klasse reinguckt. Das ist das, was zumindest die, die in der Schule sind oder die, die mit Schule zu tun haben, lernen sollten, danach zu gucken. Und es ist ausgesprochen spannend, wenn man das Unbeteiligter in irgendeinem blöden Vorwand sich mal eine Stunde in die Klasse setzt. Man kann es ziemlich schnell erkennen, weshalb ich also das ein oder andere Problem damit habe, wenn Lehrer sagen, ich hoffe, bei wie vielen Menschen mache ich mich gerade unbeliebt, wenn ich sage, Lehrer? Okay. Denise, du beschützt mich im Zweifelsfall, ja? Dankeschön. weshalb ich eigentlich nicht glaube, dass man Mobbing nicht sehen kann. Es kann sein, dass man nicht genau weiß, wo man hingucken kann oder sollte. Das ist etwas, was man lernen kann. Und wenn man es sehen will, dann sieht man das. Und ich kenne Lehrer, die sagen, wenn ich wissen will, ob gemobbt wird, dann weiß ich genau, an welches Fenster ich gehen muss, um im Schulhof die richtigen Spots einfach im Blick zu haben. Und die Spots sind sicher nicht da, wo die Kollegen mit dem Kaffee stehen, mit denen man sich gut unterhalten kann, weil auch Lehrer eine Pause brauchen. Das ist gar keine Frage. So, das Netzwerk einer Klasse, einfach nur ganz kurz, haben Sie sicher aber auch schon mal hier und da gesehen. Das ist einfach die Abbildung, weshalb ich Ihnen das zeige. Das ist eine 8. Klasse. Das heißt, da haben wir eine klare Gruppenbildung. Das heißt, in der Grundschule ist Repräsentation von Gruppe noch eher schwierig, weshalb wir größere und vor allen Dingen festere Gebilde in der Klasse nicht haben. Das ändert sich zwischen 8 und 10. Und dann haben wir eher solche Gebilde, weshalb ich es gefragt einfach mit dem Standardinstrument der Soziometrie, wen in deiner Klasse machst du am liebsten? Dann nennen die Kinder meistens 3 oder 4 Leute und ein so ein schwarzer Pfeil ist immer eine Nominierung. Weshalb ich es Ihnen zeige, wenn man viele Klassen in der weiterführenden Schule anguckt, findet man es extrem selten, ich glaube 2%, dass ein Kind komplett ohne Pfeil ist. Das ist die gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht, auch hier blau wäre, jetzt spreche ich schon wieder vom Opfer, was ich nicht wollte, hier ist sogar eine doppelte, also ein Außenstehender, der das Opfer noch nominiert, als das er es mag, aber auch das Opfer nominiert noch jemand. Das heißt, da sind noch Möglichkeiten anzugreifen, da gibt es noch eine Chance, auf der man weiter aufbauen kann. Peter hat das damals mit Helen, Peter, I think it was 92, when you had the peer counseling approach, which went a bit this direction, that said kids support each other and kids are experts on their matter. Das heißt, Schüler sind die Experten für ihre Klasse, weil sie es einfach nicht 24/7, aber im Prinzip doch jeden Tag so 6 bis 8 Stunden erleben. Mit allen Feinheiten, die da möglich sind. Ich zeige Ihnen mal ein anderes Bild und achten Sie darauf, alle Vierecke und Kreise bleiben in der gleichen Position. Switch es nochmal zurück. Sie merken, das ist eine komplett andere Struktur plötzlich. Die geht über Geschlecht hinweg anders, die Kreise sind nicht mehr da. Da haben wir gefragt, wen magst du am wenigsten gerne? Und das ist etwas, was sich unter anderem beim Mobbing dann auch relativ schnell ereignet. Das heißt, wir nennen das, kognitive Dissonanz reduzieren. Wenn in einer Klasse Mobbing passiert, dann mache ich mitunter Dinge oder ich mache Dinge mit, nicht, von denen ich eigentlich weiß, dass es echt nicht okay ist. Das heißt, außerhalb der Schule würde ich das sogar zugeben. Jetzt mache ich das aber. Und das geht Ihnen wahrscheinlich nicht anders. Wenn Sie was machen, wo Sie eigentlich so schlechtes Gewissen, Sie kennen das. Und wenn man dann eine gute Begründung findet, dann fühlt es sich schon viel besser an. Das heißt, hier folgt mitunter sogar dieses Ich mag den nicht, was dann auch in sozialem Ausschluss oder zumindest in sozialer Ablehnung enden kann, folgt mitunter Handlungen, die man schon gemacht hat. Das sollten wir auch in Erwägung behalten. So, also Mobbing, der richtige Blick in die falsche Richtung. Hannes Letsch und Klaus Scharch würde ich erwähnen. Hannes Letsch ist mein Doktorand, zu dem ich mir jeden Tag einmal gratuliere, der unter anderem auch ein Experiment, was ich Ihnen gleich nur andeute, um Sie dann auch auf die Webpage zu verweisen, wenn Sie es gerne sehen möchten, gemacht hat, wo es um Empathie geht und um die Erklärung, warum Außenstehende offensichtlich einfrieren. Und Klaus Scharch ist derjenige, der bei uns rechtlich relativ spannende Sachen macht und uns unter anderem auf die Idee gebracht hat, wo die Kinder- und Jugendanwaltschaft gleich gesagt hat, wow, coole Idee, ob man für Mobbing nicht mal dem Beispiel von Schweden folgen sollte und sagen, Mobbing ist ein komplexes Phänomen. Entsprechend sollte eigentlich die Beweislastumkehr gelten. Das heißt, nicht mehr der geschädigt ist, muss beweisen, dass er geschädigt wird, sondern das System muss beweisen, dass es alles in place hat, damit dieses nicht zu ernsthaftem Schaden führt. Stellen Sie sich vor, Ihr Auto, irgendwas geht kaputt, Sie haben Teile aus zig verschiedenen Rechtsräumen und wenn irgendwas kaputt geht, heißt es ja noch immer nicht, dass es jetzt das Teil, weiß ich nicht, aus Frankreich war, sondern das kann ja ein Interaktionseffekt sein. Wie gesagt, das werden wir aber nur kurz ankratzen, dieses Thema, aber sicher auch intensiv nochmal demnächst weiter diskutieren. So. Ganz kurz die Definition, haben Sie alle schon gehört. Man kann einen Menschen erstechen oder ihn mit vielen kleinen Nadelstichen traktieren. Der Effekt ist vermutlich der gleiche. Das erklärt, warum viele Leute immer noch der Meinung sind, Mobbing, da muss man durch, ist doch gar nicht so schlimm. Völlig richtig. Papierkügelchen kann man möglicherweise überleben. Ich weiß nicht, wie das mit dem versenkten Füller ist und wie das damit ist, naja, wenn jemand einem in die Haare spuckt von hinten, ich würde sagen, das geht schon über die Grenzen hinaus. Aber das Entscheidende beim Mobbing, was wirklich den Schaden anrichtet, und das wissen Sie genauso gut wie ich, ist die Tatsache, ich muss jeden Tag in die Schule, ich weiß, irgendwann wird es passieren, Prinzip Terror, und ich weiß ganz sicher, dass ich richtig super blöd dann dastehe, wenn es passiert ist. So, Kai Björkqvist, Mobbing ist kein neues Phänomen, das hat er schon 82 gesagt, im Jungen Törleß wird es auch schon beschrieben, das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Und es gibt noch auch andere Weltliteratur, wo diese Sachen schon aufgegriffen wurden. Kai Björkqvist sagt, es ist schlicht eine soziale Form von Aggression. Und Peter Smith hat auch was dazu gesagt. Und jetzt kommt nochmal die Definition, die Frau Kohle da auch schon gesagt hat. Ich würde nur ein paar Punkte gerne rausholen. Das ist der wiederholte, systematische Missbrauch sozialer Macht. Achten Sie drauf, das ist ein anderer Ausgangspunkt als beim Konflikt. Das heißt, das ist eine Macht und die wird missbraucht. Wie ist denn das mit Macht? Hat man die? Wer von Ihnen hat einfach so Macht? Wenn jetzt jemand aufzeigt, würde ich sagen, haben Sie mal drüber nachgedacht, ob die Ihnen nicht eigentlich zugestanden werden muss? Ja? Gut. In den kontrollfreien Räumen, auch dazu hat Peter interessante Daten gehabt, dass es möglicherweise sogar kulturabhängig ist, so that there is a context dependency related to country where bullying takes place. Aber spannenderweise kam eben auch vor, es passiert auch in Klassenräumen. Warum? Völlig klar, wenn ich mich sogar traue, hinter dem Rücken des Lehrers zum Beispiel zu mobben. Wie cool ist das denn? Ja, ich provoziere, jetzt sage ich schon wieder das Opfer, ich provoziere das und irgendwann platzt ihm der Kragen und er scheuert mir vielleicht sogar eine. Der Lehrer dreht sich um. Was ist hier los? Okay, wir teilen sozusagen die Strafe. Ihr seid beide schuld. Möglicherweise noch klärt das unter euch. Was ist das Dramatische dran? Der Täter kriegt nur 50%, das Opfer weiß, es kann echt überhaupt nichts dafür, kriegt aber trotzdem 50% an. Und alle in der Klasse wissen, dass das Opfer es nicht vermeiden konnte. Und der Täter aber gut dabei weggekommen ist. Wenn das keine Machtstrategie ist, würde ich es gerne wissen. So, in hierarchisch strukturierten Systemen, auch darüber sind wir uns klar, aber darüber sprechen wir im hierarchischen und nicht nur im hierarchischen Raum tatsächlich. Das heißt, wir haben immer eine hierarchische Struktur. Albert Bandura ist dem einen oder anderen aus seinem Studium noch bekannt, böse Ansage, wie der Schulleiter mit den Lehrern, so die Lehrer mit den Lehrern, so die Lehrer mit den Schülern, so die Schüler mit den Schülern. Nennt sich Lernen am Modell. Das heißt, wir haben ein System, wo die jeweils höhere Ebene die geltenden Normen vorgibt. Und zwar unabhängig davon, was da oben am Eingang rechts hängt, das glaube ich meistens von der Klassentür, was da an Klassenregeln steht. Wir haben eine Arbeitsdefinition, die sich auf allem aufbaut. Mobbing ist funktionales Verhalten, das heißt zweckgerichtet eingesetzte Aggression zur Erlangung oder zum Erhalt von Macht und Dominanz. Ich sage jetzt nochmal Boris Johnson. Ich nenne bewusst keine anderen Leute, die uns noch eher einfallen würden, weil ich würde zwar sagen, ein dummer Bully wie Trump ist trotzdem ein Bully, nur Trump hat tatsächlich auch noch dieses Kriterium, Johnson hätte in dem Fall, und einige andere können Sie sich, glaube ich, aus der Politikerriege auch vorstellen, es handelt sich nicht um dumme Menschen, die mobben, sondern die sind clever, die sind Machiavellisten, die setzen positive Strategien gegenüber ihren eigenen Leuten ein. Man kann auch so ein bisschen sagen, das Prinzip Mafia, Inklusion und Exklusion. Inklusion, es ist total cool, so einen schwarzen Anzug mit Sonnenbrille und so weiter zu haben. Da kann man schon auch mal übersehen, dass man da jemanden im Kofferraum hat, der jetzt nicht mehr ganz so lebendig ist. Und die Angst vor Exklusion, wenn ich nicht mehr dazugehöre, bin ich entweder tot, ja, oder aber ganz mies angesehen, weil das andere System will mich vermutlich auch nicht zurück. Und ich habe möglicherweise doch die eine oder andere Straftat begangen, von der der ein oder andere weiß. Das heißt also auch das eine Strategie, die für gute Mobber außerordentlich wichtig ist. So, am Wasserloch. Ich würde Ihnen gerne kurz erklären, warum wir für die Erklärung von Mobbing ganz ohne das originäre Böse auskommen, sondern einfach nur mit dem Reiz von Macht. Diese tolle Grafikzusammenstellung hat also zum Beispiel Hannes gemacht und ich finde es einfach nur ganz genial. Was Sie sehen, ist ein Wasserloch mit vielen bunten Tierchen daran. So, und was passiert jetzt? Der Löwe kommt und plötzlich macht man zum einen Platz, die Demonstration auch, da geben wir jemand Dominanz, man sortiert sich vielleicht sogar so ein bisschen. So, und da haben wir jetzt die Truppe der Löwen. Das heißt, die Gruppe, die zusammengehört, steht auch ganz brav am Wasserloch und nimmt damit aber auch einen bestimmten Raum ein. Das heißt, jetzt trinken wir. Und dann gibt es da ein paar, die mit dem Wasserloch ganz anders umgehen, wie zum Beispiel der Elefant, der die Zebras bespritzt, auch eine Art sozusagen vom Wasserloch zu profitieren. So, und jetzt haben wir noch eine Truppe und Sie ahnen es schon, wer steht da in auffälliger Ähnlichkeit zu den Löwen? Die Hyänen. Das heißt, es geht um die Ressource Wasser in diesem Fall. Es ist klar, wie man am besten drankommt, mit welchem Verhalten. Und dann gibt es welche, die es kopieren und dadurch auch noch ein bisschen von der Macht abbekommen. So, warum ist Aggression so cool? Die Beobachtung am Wasserloch lässt sich tatsächlich übertragen. Das kann Terry Moffitt in ihren Studien über altersabhängige Delinquenz beweisen. Die Kurven kennen Sie wahrscheinlich auch. So zwischen 12 und 18 geht diese Delinquenzkurve, wobei dazu auch Schwarzfahren gehört, ganz erheblich hoch. Und der Ant, haben Sie das nicht gemacht während Ihres Studiums und zahlen jetzt ganz brav? Okay. Wir haben einen bestimmten Ansatz tatsächlich von Menschen, die ihr Leben lang delinquent bleiben, das heißt ein konstantes Problem mit Regeln haben und damit auch mit staatlichen Strukturen oder mit der Freiheit des anderen. Und dann gibt es eben diese altersabhängige Delinquenz, das heißt, das ist auch dieses, wir ziehen abends mal durch Schwabing und weiß ich nicht, haben unsere Bierflasche in der Hand und finden es wahnsinnig cool und hoch, wir sind ja erst 15. So. Das heißt, für Jugendliche interessant, eine für Jugendliche interessante Ressource ist der soziale Status. Ich bin cool. Und im Sinne der Reife und Mündigkeit, denn das wiederum verspricht Privilegien. Wenn ich zeige, ich bin ja schon cool und ich traue mich ja was. Warum eigentlich? Historisch. Zur Zeit der wirtschaftlichen Revolution war es tatsächlich noch so, dass eigentlich die gesellschaftliche Reife, Kinder mussten arbeiten, viel früher zugestanden wurde, als die biologische Reife überhaupt erreicht war. Das hat sich inzwischen verändert, das heißt unter anderem durch Wirtschaftswunder, you name it, und bessere Ernährung und all dieses, tritt die biologische Reife immer früher ein, während das soziale Erwachsensein aufgrund längerer Ausbildungsräume nach hinten verschoben wird. Was entsteht dadurch? Ein Vakuum, und zwar ein Rollenvakuum. Wer bin ich denn nun eigentlich, was bin ich und wie heiße ich und was will ich sein und wenn, wie viele? Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat gerade mit pubertierenden Teenagern zu tun? Okay, wunderbar. Die größte Schote, die ich in diesem Zusammenhang mal erlebt habe, Noah inzwischen 20, aber eben damals 14 oder 15, sollte zu einem bestimmten Zeitpunkt zu Hause sein. War er natürlich nicht. Dann kommt erst noch die nette WhatsApp-Nachricht, Noah, es ist jetzt 10:10, eigentlich bist du seit 10 Minuten überfällig, oder vielleicht kommt auch erst, hallo, ich vermisse meinen Sohn, und dann kommt das zweite und irgendwann kommt, du kommst jetzt nach Hause, aber zack. Was passiert? Gar nichts. Ich sitze in der Küche und ich weiß nicht, aus welchem Grund gehe ich um 11:45 an diesem besagten Kinderzimmer vorbei. Und was raten, oder kurz, 11:30, sagen wir mal, was raten Sie, was da drin lag? Ein schlafendes Kind, der hatte sich heimlich in die Wohnung geschlichen, nach dem Motto, ich übertrete diese Regel. Aber er hatte ein Foto davon gemacht, wann er in seinem Zimmer war, um zugleich zu beweisen, dass er ja schon so erwachsen ist, dass er in irgendeiner Art und Weise zumindest die Regel verstanden hat. Also wir alle verdrängen diese Zeit wahrscheinlich, und wenn wir sie nicht verdrängen, ist es irgendwie so, sorry Papa, sorry Mama, was habe ich euch angetan? Wahrscheinlich ist es recht, dass ich es jetzt mit meinen eigenen Kindern auch mal erleben muss. Aber das ist das Schöne, die Pubertierenden, jetzt müssen es irgendwann auch mal erleben und die werden auch ihren Spaß haben. Also, wir haben ein Rollenvakuum, und dieses bringt, wenn wir jetzt mal psychologisch gucken, noch mal kurz erläutern, zwischen dem 10. und 15. es geht um das Selbstbild, es geht um die Entwicklung der Identität. Das heißt, Autonomie und Eigenständigkeit werden zentral. Das ist mit der Wendung zur sexuellen Reife eng verbunden, das muss ich Ihnen nicht erzählen. Parallel ist etwas zu beobachten, und zwar, ich muss Ihnen die Referenz schuldig bleiben, die ist irgendwie von der Folie runtergefallen und ich weiß sie nicht auswendig, aber ich weiß, wo ich sie finde, ich kann sie also ins Skript noch einfügen. Antisoziale Verhaltensweisen erleben während dieser Phase sehr viel mehr Toleranz. Das heißt, vor dem Alter von 12 findet man Peers, die sich irgendwie delinquent verhalten, doof. Hat man so eine Intuition, nee, mit denen spielen, entweder es bringt Ärger oder ansonsten benehmen die sich komisch. Dazwischen ist es so, dass man diese eher Nerds nicht so der Hit sind, sondern man sich eher, und sei es nur so peripher, dann trotzdem eher denen, die sich schon was trauen, anschließt. Wie gesagt, auf der Suche nach Identität allzu verständlich. Es ist eine Entwicklungsaufgabe und darin liegt das Normale. Und ab dem Alter von 18 ändert sich das wieder. Das heißt, ab dem Alter von 18 sagt man wieder, nee, also Kinder, die permanent Regeln brechen, da habe ich so ein Gefühl, denen kann ich nicht wirklich vertrauen, die hätte ich lieber nicht als Freunde. Das heißt, in dieser Phase geht es als Entwicklungsaufgabe um Identitätsbildung und es wird viel mehr an Verhalten toleriert, weil es um Status, weil es um Ausprobieren geht. Und genau in dieser Phase haben wir viel Mobbing. Das heißt, die Kinder sind inzwischen auf der einen Seite mit diesem, moralisch weiß ich ganz genau, das ist absoluter Bockmist, was ich da mache. Das kann ich zu Hause auch erzählen. Ich kann zu Hause sogar sagen, ja, nein, ich kann die mal einladen oder denen. Aber eben nur, wenn es meine Klassenkameraden nicht sehen. Aber in der Klasse werde ich kein entsprechendes Verhalten zeigen, weil da mein Status in dieser Gruppe, meine Freunde von gestern sind meine Freunde von morgen, ebenfalls eine Entwicklungsaufgabe ist. Und diese beiden Aufgaben konkurrieren. Und in diesem Spannungsfeld erleben wir Mobbing. So, das heißt, für Jugendliche, die nur in der Pubertät delinquent sind, ist antisoziales Verhalten eine effektive Methode, die Verbindung hinsichtlich der eingeschriebenen abhängig der Kindheit zu kappen und sehr eindeutig zu demonstrieren, wie unabhängig sie sind. Leuchtet Ihnen diese Erklärung ein und dieses Modell mit den konkurrierenden Entwicklungsaufgaben? Das ist wirklich nur Entwicklungspsychologie und Entwicklungspsychologie zusammengeführt und erklärt, warum wir die ganze Zeit denken, warum, wenn ich mit dem Einzelnen spreche, versteht das doch. Ja, aber sobald er wieder in seiner Klasse ist, hat er eine zweite Aufgabe zu erfüllen. Und ich weiß nicht, jeder, der Beruf und Kind verbinden muss, weiß, wie schwierig es ist, wenn man konkurrierende Aufgaben erfüllen muss. So, Gruppenprozess. Die Rollen habe ich Ihnen schon vorgestellt. Ich möchte Ihnen kurz die Logik der Dynamik vorstellen. Stellen Sie sich vor, der Täter macht sozusagen eine Welle in der Klasse, der Verteidiger macht die Gegenwelle. Was kommt raus? Heben sich auf. Schauen wir mal an, der Täter macht eine Welle und der Verstärker unterstützt ihn. Das ist für das Opfer nicht mehr witzig, weil die summieren sich auf, diese Wellen. Wenn wir jetzt noch den Verteidiger dazu nehmen, dann merken Sie, uns fehlt eine Rolle. Also uns fehlt ein Anteil, der dagegen steht. Und jetzt schauen Sie, was mit den Außenstehenden passiert. Die sind wie die Uferbefestigung. Das heißt, die Wellen schlagen dagegen und befördern aber eigentlich noch, dass die Wellen als solche entweder größer bleiben oder halten bleiben. Und diese Rolle ist so, das ist sozusagen das, was die Außenstehenden in der Dynamik oder in den Frequenzen in der Klasse machen, und das ist dann das Opfer. Und das ist kein Spaß, und ich habe es schon wieder gesagt. So. Man kann es auch anders darstellen, das heißt, es ist einfach ein Tornado und die Außenstehenden werden irgendwie mit reinbezogen. Und der ein oder andere hat das Zitat schon mal gehört, Erich Kästner, an jedem Blödsinn, der passiert, sind nicht nur die schuld, die es gemacht haben, sondern die, die nichts dagegen unternommen haben. Und damit sind wir bei Zivilcourage. So, jetzt hoffe ich, dass das klappt. 59 Sekunden. Auf Schwedisch. Sie müssen nichts verstehen. Das Einzige, worum ich Sie bitte, verfolgen Sie die Blickrichtungen. Haben Sie es gesehen? Es wird nur auf das Opfer geguckt, um zu gucken, dass man den gerade noch so, der eine Verstärker, ihm eins mitgeben kann. Das Opfer sieht, was kommt, guckt zu den Verteidigern. Die Verteidiger gucken auch, was ist da gerade so los, oder die, die da standen. Und in dem Moment, wo die roten Haare bei dem einen auf der Tischtennisplatte aufstellen, gibt es den Täter, der dieses macht. Leute, wir stoppen jetzt mal kurz. Und man geht ja so wahnsinnig cool dann an den Verteidigern vorbei und grüßt so ganz freundlich. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Demonstration dessen, worum es geht. Das Video ist gemacht von Friends. Oh, Peter, help me. I think Friends worked together with Lena Nyberg in Sweden. And these videos were presented at the primetime. Das heißt, die wurden also so wie bei uns vor oder nach den Nachrichten gezeigt. Als Aufklärung davon gibt es 4 Stück, sind alle im Netz zu finden. Unter friends.se, unter YouTube können Sie nachgucken. Wer sonst Hilfe braucht, darf mich auch gerne kurz kontaktieren. So, wir haben 3 Positionen. Wir haben ungefähr gleich viele Pro-Bullies, Pi mal Daumen über viele Studien. 10% Täter, 10% Verstärker, 10% Assistenten. Wir haben ungefähr 30% Außenstehende und wir haben ungefähr den gleichen Anteil Verteidiger. Es wäre so ein bisschen die Frage, wer gewinnt, gell? Schauen wir uns die Außenstehenden mal kurz an, dann haben die auch eine Zweitrolle. Das heißt, das ist das, was uns die Mitschüler sagen. Ich sehe, jetzt brauche ich den Pointer, ich sehe bei denen hier und da, dass die auch mal ganz kurz mitmachen. Aber im Wesentlichen sehe ich, dass die nichts tun oder sich wegdrehen. Ich sehe bei denen hier im Wesentlichen, dass sie nicht hingucken, dass sie sich wegdrehen, dass sie nicht einschreiten. Aber ich habe auch schon mal gesehen, dass der Anton getröstet hat. Das heißt, Zweitrolle Verteidiger. Und wir haben einen ganz großen Anteil, nämlich ungefähr 60%, die ausschließlich Außenstehende sind und keine Zweitrolle haben. Das ist ein großer Anteil. 60 von 30%, irgendjemand von Ihnen kann das sicher schnell ausrechnen. Ich kann es heute nicht, obwohl ich es eigentlich können sollte. Schauen wir uns ganz kurz an, was ist mit diesen Subgruppen, was ist mit diesen 30% an Außenstehenden und wie können wir dieses Potenzial nutzbar machen? Tina Sahniwalli hat versucht, im Kiva-Projekt, was Sie kennen, die Außenstehenden doch zu aktivieren. Und derjenige von Ihnen, der sich noch an Statistik erinnert, ich glaube, wir sollten mal die eine oder andere Tür aufmachen. Es wird sehr warm hier im Raum. Wir können ja die Vorhänge vielleicht zulassen, aber mal irgendwie ein bisschen Sauerstoff oder die anderen Türen auf. Ich glaube, das würde uns allen gut tun. Vielen Dank. Mit einer Effektstärke von D gleich Punkt, ich glaube 0,2 sogar, ist einfach völlig klar, es ist wahnsinnig schwer, die Außenstehenden im Sinne von, wir fördern deren Self-Efficacy, deren Selbstwirksamkeit. Das scheint so nicht zu funktionieren. Schauen wir uns mal an, wo das Potenzial liegt. So. Und zwar gucken wir jetzt auf die Pfeile. Das sind sozusagen hier die Außenstehenden mit Trendpoboli. Hier eine kleinere Gruppe mit Trendverteidiger. Die ignorieren wir. Und jetzt müssen Sie mir einfach glauben, weil die Zahlen können Sie nicht lesen. Ich ehrlich gesagt auch kaum. Aber auf jeden Fall kenne ich sie. Wenn man vergleicht Probulis mit Außenstehenden Zweitrolle Probuli, dann sieht man, dass in der Popularität die ganz erheblich schon dazu gewonnen haben. Das heißt, die sind in der Popularität den Probulis relativ ähnlich. Hat doch was, oder? Ist doch reizvoll. Das heißt also, wenn wir bei der Prävention nicht aufpassen, könnten die uns da einrutschen. Das war ein Anteil von, glaube ich, 21% oder so. Genau. Schauen wir auf dieser Seite nach. Dann sehen wir, der Unterschied hier in der Popularität ist ganz erheblich und es ist ein Minus davor. Das heißt, ein Verteidiger und ein Außenstehender mit Zweitrolle Verteidiger, die sind sich bezüglich der Popularität in ganz erheblichem Maße unähnlich. Und auch in der SP-Popularität ist, wen magst du am liebsten, wird das erfasst soziometrisch. Und SP, Social Preference, wen magst du am liebsten und auch bezüglich des Gemochtwerdens. Das heißt, dieser Übergang, die mit der Zweitrolle hier hinzukriegen, ist ganz erheblich viel schwieriger, während das hier fast ein Selbstläufer ist, wenn wir auf die Kontextbedingungen nicht aufpassen. Und dann gibt es etwas Zweites, was sollte uns besorgt machen. Wir haben gefragt oder haben ausgewertet, das, was Täter, Assistenten, Verstärker, Verteidiger, Außenstehende und Opfer sagen bezüglich dieser Außenstehenden mit der Zweitrolle. Und zwar, wen magst du am liebsten? Und Sie sehen, die Außenstehende mit Zweitrolle, Brotbulli, sind hier richtig gut, sowohl von den Tätern, wie von den Assistenten, wie von den Verstärkern gemocht. Die haben also auch da nochmal wieder zu gewinnen, wenn sie unter diesen Schirm rutschen. Dass die Verteidiger, die Leute mit Zweitrolle Verteidiger, auch ein bisschen mögen. Das ist keine Überraschung. Aber was uns erklären kann, warum Tina Sahniwalli mit ihren Außenstehenden und wir trainieren denen mal ein bisschen Selbstwirksamkeit an, warum das ein bisschen zum Scheitern verurteilt war, weil dass wir sehen, die Verteidiger finden die Außenstehenden ohne Zweitrolle echt zum Abwinken. Das heißt, sie haben einen negativen Wert, die mögen sie wirklich gar nicht. Erklärung, mit denen kannst du keinen Blumenpott gewinnen. Die sind nicht da und jetzt überlegen Sie, was machen diese Außenstehenden mit ohne Zweitrolle? Sogar wenn sie trösten würden, wo macht man das? Ist das sichtbar für andere? Nein, das macht man eher außerhalb. Wenn ein Außenstehender, was er auch gerne machen würde, weil die sind ja gegen Mobbing und die würden ja sogar indirekte Hilfe leisten, wenn die zum Lehrer gehen und der Lehrer nicht kommt, dann war das einfach nur eine Aktion, die im Sande verlaufen ist. Das heißt, unter normalen Bedingungen ist für die Verteidiger einfach überhaupt nicht zu sehen, wofür es die hier braucht, sondern die stehen einfach nur dumm rum, mit ihnen ist nichts anzufangen. Und damit ist es so ein bisschen schwierig, diese ursprüngliche Idee, ja, wir machen aus Außenstehenden einfach Verteidiger, können Sie vergessen. Das heißt, wir müssen eigentlich erreichen, dass wir hier Nachhilfeunterricht geben. Was ist mit denen ohne Zweitrolle eigentlich los? Warum tun die eigentlich nichts, obwohl sie ja eigentlich gegen Mobbing sind? Warum werden die nicht sichtbar? Und dann wäre letztlich das, was man auch sagen würde bei Notfällen und wie es auch bei Zivilcourage geht, wo man dann sagt, hier, du mit dem roten Pullover, geh mal zur Lehrerin, ist gut, wir gehen einfach von einem Whole-School-Approach jetzt mal kurz aus, dass der Lehrer dann auch kommt, ja? Halt mal meine Jacke, mach irgendetwas, wenn auf dem Schulhof gerade mal wieder ein aggressiver Mobbing-Akt passiert ist, der erkennbar macht, dass du hier positiv beteiligt bist, der für das Opfer visibel macht, da sind mehr als ich dachte auf meiner Seite. Jetzt ist aber die dumme Frage, warum machen die Außenstehenden ohne Zweitrolle eigentlich gar nichts? Und ich bin schon relativ nah am Ende. Passt das so zeitlich noch? Ich kriege hier gerade dieses, genau. Nancy Eisenberg und Kollegen haben und Nancy Eisenberg tatsächlich als ihr Lebenswerk in faszinierender Forschungstätigkeit hat Empathie untersucht. Achtung, Empathie, zumindest im Englischen Empathy, ist nicht das, was wir mit Empathie meinen. Sie unterscheidet nämlich zwischen Sympathie, das heißt Mitgefühl, das heißt eine empathische Wahrnehmung, die dazu führt, eine Sorge, die dazu führt, dass man handelt. Und Empathie im Sinne von Mitleiden. Das heißt, eine empathische Wahrnehmung, die aber eher als aversives Gefühl wahrgenommen wird, weil man leidet mit, man spürt das, das ist aversiv. Und was macht man, wenn man was Unangenehmes erlebt? Ich kann es nicht mit angucken. Probieren Sie mal aus, drehen Sie sich mal kurz weg, ist schon besser. Sie laufen auf der Straße, nein, ich mache ein viel besseres Beispiel, als Sie laufen auf der Straße. Der ein oder andere von Ihnen hat es schon mal erlebt, wenn im Kollegen- oder im Freundes- oder im Familienkreis jemand gestorben ist, wenn jemand zum Beispiel eine lebensbedrohliche Krankheit hat. Und Sie werden wissen oder beobachten können, dass es zwei Typen von Menschen gibt in dem Fall. Wir alle haben in der Regel eher Schwierigkeiten, mit Trauer umzugehen, wobei die Österreicher weniger als die Deutschen. Ne? Genau. Auf jeden Fall, das ist, dann hört man immer wieder dieses... Oh, vielleicht will die ja jetzt alleine sein. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal jemand Enges verloren hat und weiß, wie unfassbar einsam man sein kann, wenn man trauert, weil nämlich plötzlich alle Sorge haben, dass sie einem zu nahe rücken könnten, obwohl es eigentlich genau das ist, was man am dringendsten braucht. Was Ähnliches finden Sie bei lebensbedrohlichen Krankheiten. Ja, vielleicht möchte der oder die ja jetzt erstmal seine Ruhe. Nein, der hat nämlich möglicherweise gerade eine Diagnose erfahren, die Katastrophe und alles auf einmal ist. Und die Leute, auf die er sich immer verlassen konnte oder sie, die haben plötzlich alle ein Problem. Und möglicherweise ist das Problem anders als gedacht. Natürlich gibt es Leute, die tatsächlich ihre Ruhe haben wollen. Das ist gar keine Frage, aber sicher nicht die Mehrheit. Da ist nämlich dieses, ich sage es an meinem Beispiel, eine Freundin von mir ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, was echt ätzend ist. Sie ist tatsächlich im Moment wieder als gesund erklärt, was an ein kleines Wunder grenzt. Und eine sehr liebe 94-jährige Freundin, die leider jetzt schon tot ist, sagte mir damals, Mechthild, pack mal all das weg, was du selber gerade mit dieser Krebsdiagnose von Madeleine verbindest. Die Sorgen, dass das dir passieren könnte, eine generelle Angst. Und wenn du das schaffst, das auszusortieren, was dich angeht, dann kannst du Madeleine in den nächsten Monaten eine gute Freundin sein. Und dieses Aussortieren, was mich angeht, ist eigentlich dieses, was man unter Mitleiden erleben würde. so und messbar ist, dieses aversive Gefühl, ja im Prinzip so wie wenn Sie eine Vollbremsung machen, dann können Sie auch feststellen, dass Ihre Härchen sich alle einmal aufstellen. Das heißt, Sie sind sozusagen Adrenalin durchflutet und nach dem Adrenalin kommt das Cortisol, um Ihre Aufmerksamkeit noch ein Stück weit hochzuhalten, falls es noch gebraucht ist. Und das ist genau das, und das muss ich Sie leider auf diesen Filmaufschnitt hier verweisen, www.schülerforscher.de, da ist das Experiment von Quarks, was auch Frau Colloday schon angeschnitten hat, da haben wir den Ausschnitt nochmal drauf, das heißt, wir zeigen Schülern einen Film, Ben X, für Klassen oberhalb von 14 mit einer gesunden Einschätzung der Lehrer, ein fantastischer Film über Mobbing, der auch als Lehrfilm so produziert wurde. Er ist außerordentlich unterhalten. Er hat, glaube ich, bei der Berlinale sogar den Goldenen Bären gekriegt. Wir zeigen diesen Film und zwar, das war auch die Ansage von Nancy Eisenberg, wenn ihr tatsächlich Empathie, also Mitleid messen wollt, dann müsst ihr Szenen auswählen, die auch betroffen machen, die berühren. Das haben Peter und ich mal erlebt. Wir haben in einer Studie versucht, Peerfighting zu untersuchen, also diese Raufereien auf dem Schulhof. Peter, you remember? And we experience this. Solange es auf dem Schulhof unter den gleichen Leuten passiert, haben die Kinder eine relativ klare Vorstellung von dem, was da passiert. In dem Moment, wo wir Filmszenen von anderen Kindern gezeigt haben, wurde die Differenzierungsfähigkeit sehr schwieriger. Wie gesagt, ein Film mit eindeutigen Szenen, jetzt kriege ich die 10 Minuten angezeigt. Hallo? So, genau. Und wir hatten die hier an so kleinen Elektroden angeschlossen, die die Hautleitfähigkeit messen. Und was Sie hier sehen, sind nur zwei Beispiele. Wie gesagt, wir warten auf die Förderung des Bundesministeriums für Forschung und Bildung, um das in einem tatsächlich in einer repräsentativen Stichprobe zu untersuchen. Wir haben ja schon viele Randuntersuchungen gemacht, die darauf weisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir sind auch sehr positiv unterstützt von Nancy Eisenberg, die sagt, das ist genau das, wonach ihr da suchen müsst. Weil das, was ihr da an Außenstehenden beschreibt, ist genau das, als ich untersucht habe, wenn es darum ging, warum helfen Leute zum Beispiel bei einem Unfall nicht. Sie können jetzt mal raten, was das hier, oh, wenn ich das jetzt zeigen könnte, was das hier für eine Kurve ist, die rote, steht auch schon drunter. Das heißt, Kinder, die klar als Täter identifizierbar sind, die zeigen bei diesen Szenen tatsächlich keine Reaktion. Und Noah hat bei uns als Hilfskraft gearbeitet und hat gesagt, mein Gott, das kann doch auch ein Messfehler sein, ein Praktikum bei uns gemacht. Und dann meint Hannes, gut, ich gebe dir noch mal eben andere Daten. Dann kam genau die gleiche Kurve wieder raus. Was hatte Hannes ihm gegeben? Die Wiederholungsmessung. Es gab nämlich ein Kind, das das Experiment gerne zweimal machen wollte. Ja? Das heißt, auch beim zweiten Mal ansehen ist das einfach keine Beteiligung. Was Sie auch sehen, und das können Sie hier schon sehen, die Verteidiger bleiben erst relativ ruhig. Und hier plötzlich, wenn es darum geht, dass Ben auf den Tisch steigen soll, und ihm dann auch noch die Hose runtergezogen wird. Und man ahnt es schon so ein bisschen, dass es passiert. Da geht auch deren Adrenalin, geht aber sofort wieder runter. Warum? Man braucht eine gewisse Aktivierung, um zu handeln. Das heißt, die handeln in dem Moment ist das Adrenalin-Cortisol wieder unten. Und hier sehen Sie das, wo wir relativ sicher sind, dass wir das Muster für viele Außenstehende replizieren können. Die sind die ganze Zeit latent nervös. Die wissen nämlich eine ganze Menge über Mobbing und die haben einen absoluten Sensus dafür. Ey Leute, da geht jetzt irgendwas ganz gewaltig langsam in die Hose. Und irgendwann haut es die halt tatsächlich durch die Decke hier. Das ist schon die Szene, wo die Papierkügelchen geschossen werden. Und dass die dann schon wieder runtergeht, da wäre die beste Erklärung dafür tatsächlich. Die haben da ihr Gesicht schon halb vom Bildschirm weggedreht. Und es ist interessant, wenn man diese Untersuchung macht, man kann in den Gesichtern der Leute fast antizipieren. Nur Gesichter sind ganz schwer auszuwerten, immer noch. Mimik ist immer noch ein Problem, weil es so wahnsinnig viele Daten sind. Aber im Prinzip könnte man wahrscheinlich auch über so eine Mimikanalyse genau das Gleiche machen, nämlich einfach sagen, da ist eine Anspannung oder da ist eben so viel Adrenalin und Cortisol im Blut, dass die schlechterdings handlungsunfähig sind. Und die Möglichkeit, sich wegzudrehen, ist hilfreich. Wie ist denn das, wenn Sie sich bei Episoden, sei es jetzt in Diskussionen oder auch sonst wie, entweder geistig oder objektiv mal wegdrehen? Es ist wahnsinnig belohnend, weil man fühlt sich gleich eine Runde besser. Das heißt, es ist ein wahnsinnig gut selbstverstärkender Mechanismus. Das heißt, dieses Außenstehenden, dieses Nichts machen, sondern sich wegdrehen, ist tatsächlich etwas, was hochgradig erlernt ist. Jetzt gibt es Psychologen, die sagen, alles, was erlernt ist, kann man auch wieder umlernen. Vielleicht ist das auch nur eine fromme Hoffnung. Aber ich glaube, wir würden nicht über Prävention nachdenken, wenn wir nicht daran glauben würden. So, also das ist die Erklärung. Das heißt, man muss die aus diesem Freeze-Zustand rauskriegen. Jetzt muss ich mal ganz kurz kommen, was kommt denn hier noch? Das kommt jetzt eher so das Moralische, wenn man nichts gegen Mobbing tut, abwandern der Außenstehenden in die Pro-Bully-Gruppe. Außenstehende, also die ohne Rolle, verharren in ihrer Rolle und das führt zu einer weiteren Verstärkung der Pro-Bullys. Das haben sie sich aber auch schon selber gedacht. Und die Verteidiger werden zur Minderheit, wenn, wie gesagt, die außenstehende Subgruppe mit den Pro-Bullys noch zusammengeht. So, das können wir jetzt mal alles weglassen. Das Positive können Sie sich auch denken. Auch das können wir weglassen. Auch das ist etwas, was Sie alles kennen. Es geht im Prinzip immer um Mehrheiten. Das heißt, die Mehrheit von 60% aktiv zu machen. Jetzt ist die Frage, wie wir es machen. Und jetzt sind wir dann wieder beim britischen Parlament. Oh, jetzt habe ich was falsch gemacht. Kann mir... Nein. Genau. So, und das darf Sie jetzt überfordern. Das bieten wir aber auch durchaus ein Stück weit an, mal zum Mitdenken. Hier geht es um eine sanfte Veränderung. Sie alle haben von Old School gehört, Sie alle haben genickt, als ich, versuchen Sie es mal nicht zu verstehen erst, alle haben genickt, als ich gesagt habe, es ist ein hierarchisches System. Ich glaube, auch die meisten haben genickt, als wir gesagt haben, die Schüler sind die eigentlichen Experten beim Mobbing. Wenn Sie tatsächlich, und ich mir das nicht nur wünsche, in diesen Positionen genickt haben, dann wäre es klug, wenn Sie mir jetzt konsistent folgen mit einer weiteren Information, dass nämlich Polanyin und Espelage und Pigiot 2011 publiziert haben. Und das ist eine Meta-Analyse über Evaluationsstudien von Interventionsprojekten. Können Sie mitkommen? Man macht ganz viele Interventionsprojekte, evaluiert die alle und dann macht jemand mit gleichen Kriterien und so weiter, um zu gucken, finden wir wirklich eindeutige Effekte, die sozusagen über Studien hinweg und sagen lassen, das, was da gemessen wurde, ist valide. Hier wurde ein anderes Wort für valide heute gesagt. Valide wäre für mich einfach etwas, was in der Realität, wo wir etwas messen, was in der Realität so stattfindet, wo wir eine Stimmigkeit haben. So, und jetzt noch ein ganz kurzes Beispiel. Ich war neulich in Baden-Württemberg und da hieß es auch, ja, wir machen ganz viel, machen Sie auch wirklich. Wir haben ja so viele Unterstützersysteme. Und Frau Schäfer, wir merken aber irgendwie trotzdem, es reicht nicht, es ist nicht gut genug. Wie gesagt, man muss sich nur die PISA-Ergebnisse angucken. In Bayern sind wir noch lange nicht so weit und ich bin am Donnerstag im Landtag und zwar nicht, um damit abzugeben. Ja. Und ich weiß, dass wenn ich da rausgehe, hat sich echt nichts verändert. Ich kann da wirklich diesen Tanz abziehen, wie ich das jetzt bei Ihnen gemacht habe. Aber es muss ja auch eine gewisse Bereitschaft sein, tatsächlich zu verstehen, den Unterschied zwischen Intervention und Prävention und auf der anderen Seite diese Überlegung, wir haben eine verdammte Verantwortung, wir haben eine Schulpflicht und da sollte eine Sicherheitsgarantie dagegen stehen. Außerdem haben wir so etliche Gesetze auch noch, die Lehrer tatsächlich auch eine gewisse Verantwortung ins Pflichtenbüchlein schreiben. Nicht, könntest du mal? Und dann war da auch noch diese Sache mit der Demokratieerziehung und so weiter. Gut, also Baden-Württemberg hat ganz viele gute Dinge gemacht, ohne Frage. Aber die sagen, es reicht uns nicht, wir haben nicht den Effekt, den wir haben wollen. Aber sie können sich nicht mit einem systemischen Ansatz anfreunden, weil sie so viele Betonpoller in die Landschaft gestellt haben, dass jetzt so ein bisschen die Frage ist, wollen wir die rausreißen, was eigentlich auch nicht geht, weil sie ja Gutes machen. Nur ein neues System zu denken, ist eben auch schwierig. Also ich denke mir, damit wird jedes Land oder Bundesland so seine Probleme haben, dass man eigentlich schon gute Sachen aufgebaut hat, aber plötzlich merkt, das braucht tatsächlich von allem so ein bisschen eine Drehung, bis es einfach zu einem schönen Puzzle wird. Nordrhein-Westfalen, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Westfälin bin, aber wahrscheinlich doch genau deshalb, ist in dem Fall tatsächlich einen Schritt weiter. Die haben gesagt, wir müssen was anderes haben. Es funktioniert so einfach nicht. Und die sind jetzt bereit, tatsächlich in Westfalen weit mit einem Projekt zu beginnen, tatsächlich auf einer A3-Logik, das sagt dem einen oder anderen vielleicht von Ihnen was, ich kannte das Wort vor 3 Jahren auch noch nicht, eine sanfte Veränderung im Rahmen der Hierarchie zu machen. Was ist wirklich eine Veränderung? Wir nehmen der Schulleitung nichts weg. Aber wenn man tatsächlich im Rahmen der Beweislastumkehr mit Zivilverfahren, weil mit strafrechtlichen Verfahren können Sie über Mobbing, können Sie gleich vergessen, das führt einfach zu gar nichts und ist auch, glaube ich, einfach die falsche Waffe. Zivilrechtlich, was wir jetzt versuchen werden, eben zum Beispiel ein Gutachten zu erstellen, Mobbing ist ein komplexer Prozess, muss entsprechend behalten werden. Wem fällt denn das auf die Füße, wenn dann tatsächlich eine Schadensersatzforderung kommt? Das fällt in Bayern zumindest der Schulleitung auf die Füße. Und dann muss das ein Schulamt oder ein Ministerium zahlen. Das finden die beim ersten Mal vielleicht noch, kann passieren. Beim zweiten oder dritten Mal, dann sagen wir, könnt ihr eure Arbeit mal ordentlich machen. Das heißt, es wäre schön, und genauso hat es Schweden eben tatsächlich auch gemacht, ein sanftes Druckmittel zu erzeugen, nicht weil man drücken möchte, sondern weil man diese Idee, ihr solltet etwas in place haben, was präventiv wirkt. Weil man die Schulen, die das machen wollen, unterstützen möchte. Und wenn man 30% mehr Prävention über sowas erreichen könnte, wäre das grenzgenial. Und da hat man schon viel geträumt. Gut, also den kann im Prinzip mit einem, mit dieser Logik der zivilrechtlichen Verfolgung, den kann was auf die Füße fallen. Sie könnten aber auch den Lehrern, bei Ihnen sind das die Klassenvorstände, die haben eine ganze Menge Verantwortung gegenüber den Schülern. In Deutschland haben wir da sogar Paragraphen dafür, sehen Sie hier oben. Da steht das drin, die kennt übrigens auch, glaube ich, bei uns kaum ein Lehrer wirklich, weil sonst könnte man sie nicht so schön ignorieren. Die sind Klassenvorstand und die wären in dem Fall der John Bershko, der tatsächlich sagt, was in dieser Klasse passiert, muss moderiert werden. Es hilft nichts, wenn ich euch sage, ihr dürft das nicht machen. Das hält genauso lange, bis der Lehrer aus der Klasse raus ist. Das ist so Carsten Stahl, ich sage euch jetzt alle, wie ihr es machen müsst. Und dann geht er raus und hat ganz viel verbrannte Erde hinterlassen, weil man jetzt glaubt, man hat was gemacht, was aber eigentlich nicht wirkt. Die eigentlichen Experten mit Expertenwissen sind die Schüler. Die brauchen vom Lehrer Guidance, das wäre dieses, ich moderiere den Prozess. Sobald etwas passiert, wird eine starke Situation erzeugt, nach dem Motto, hoppla, stopp, freeze, alles auf null. 20 Minuten ein moderiertes Gespräch, was ist hier passiert? Prävention, nicht Intervention. Ob das bei Intervention so klappt, darüber müsste man noch nachdenken. Ein moderiertes Gespräch, nach 20 Minuten stopp, warum das? Es geht ja eigentlich nur darum, zu definieren, die Situation, was gerade passiert ist. Und in dem Moment, wo Sie eine starke Situation erzeugen, so und jetzt auch Hirn an, das heißt kein automatisches Verhalten, sondern was ist hier eben gerade passiert, dadurch kriegen in der Klasse ganz andere Leute eine Deutungshoheit, als wenn Sie erstmal anfangen, wer war das und überhaupt und sowieso. Weil dann kriegen Sie ein paar Entschuldigungen, damit ist die Deutungshoheit eigentlich schon garantiert. Die Lehrer brauchen von den Schülern, nee, sie müssen den Schülern Vertrauen geben, die Lehrer geben den Schülern, nein, es tut mir leid, in beide Richtungen muss Vertrauen wirken, Guidance geht in dieser Richtung. Dadurch könnte, wir träumen jetzt mal kurz vom pädagogischen Schlaraffenland, eine Art Wertesymmetrie entstehen. Aber letztlich können wir es nur so verhindern, das ist ein Phänomen, was alle angeht. Und wenn wir uns nicht bereit erklären, dort tatsächlich systemisch reinzugehen, dann wird es bei jedem Mobbingfall immer so lange laufen, bis die Kinder bei Ihnen auflaufen und dann ist ein massiver Schaden entstanden. Was die Schulleitung, sie bekommt administrativen Schutz, das heißt, die Lehrer sagen, wir sind uns darüber im Klaren, dass wir das prozedurale Wissen, die Netzwerkkompetenz, das heißt, die Kenntnis der Klasse und geschult die Moderationssicherheit haben, um das hier in den Klassen tatsächlich konsistent im Auge zu behalten. Aber dafür brauchen wir eine gewisse Gestaltungsfreiheit und wir brauchen noch ein bisschen Ressourcen. In Baden-Württemberg werden wir so machen, wir werden Schulpsychologen nach dem Multiplikatorenprinzip ausbilden. Wir werden hier einen kleinen, aber feinen 90-Minuten-Workshop mit den Schulpsychologen machen. Die Schulpsychologen machen es mit den Lehrern, die Lehrer machen es mit den Schülern. Das ist eine Menge Spaß. Da sind auch so Filmchen dabei, wie eine Regieanweisung für dieses kurze, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, zu schreiben. Da sind zwei oder drei Spiele dabei, die etwas über Gruppendynamik entwickeln. Da ist zum Beispiel ein Rap dabei, die Perspektive eines Außenstehenden. Das heißt, arbeiten darüber, wer denkt, weshalb, wie und wer handelt, wann, wie und wie viel ist automatisches Verhalten und was ist tatsächlich Handeln. Wie gesagt, wir warten auf die Projektgenehmigung, dann wird es richtig ausgearbeitet, aber vom Weg her ist das möglicherweise das, was wir über Mobbing wissen, tatsächlich in einer konsistenten Art und Weise so anordnet, dass es präventiv etwas ändern dürfte. Und Sie lachen jetzt und ich mache jetzt einfach Stopp und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.